Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Wir starten mit einem Thema in diese Fazitausgabe, das sehr ernst und zunächst wenig kulturtauglich ist. Die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch den US-amerikanischen Raketenangriff. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Der Grünen-Politiker Omid Nuripur, der hat dazu heute in unserem Programm Folgendes gesagt.
Das ist bitter ernst. Das ist, fürchte ich, der Beginn einer massiven Eskalation zwischen Iran und den Amerikanern in der Region und wird möglicherweise auch Europa betreffen. Es ist sehr, sehr ernst zu nehmen, was da gerade passiert. Es ist eine von den Iranern so verstandene Kriegserklärung durch die Amerikaner.
Virtuelle Realität. Schon die Künstlerin Jenny Holzer war von ihr in den 90er Jahren fasziniert. Marina Abramović und Olafur Eliasson sind es auch. Aber warum sehen wir so wenig VR-Kunst im Museum? Fragen an die Kuratorin Tina Sauerländer. Wir werfen einen Blick auf das Werk des Architekten Helmut Jahn. Er feiert seinen 80. Geburtstag. Keine 24 Stunden ist der US-amerikanische Raketenangriff in Bagdad her, bei dem der iranische Militärgeneral Soleimani getötet wurde. Ein Angriff mit unübersehbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten. Soleimani war eben ein mächtiger Mann und der Iran droht mit Vergeltung. Die USA entsenden derzeit tausende zusätzliche Soldaten in die Region. Vor der Sendung sprach ich mit Armin Fasaneva über diesen denkwürdigen Tag. Er ist Journalist und Kurator mit Schwerpunkt Film und lebt in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das iranische Regime hat 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Wer trauert denn im Iran über den Tod Soleimanis?
Vor allen Dingen bedeutet das beispielsweise, dass auch viele Kulturaktivitäten nicht stattfinden dürfen. Ich glaube, Theater, Galerien, Kinos haben überwiegend geschlossen, sind also, es ist eine verordnete Staatstrauer. Es gibt einige Kulturschaffende, die Soleimani tatsächlich sehr nahe standen. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die dem Regime, sagen wir mal, opportune Filme beispielsweise über den Irakkrieg gedreht haben. Es gab in der letzten Zeit viele Filme, die sich mit dem heroischen Einsatz des Irans und Soleimanis gegen den IS, gegen auf Persisch Daesh genannten, diese Terrororganisation in Syrien beschäftigt haben, sowohl als Spielfilme als auch als Dokumentarfilme. Und aus den Reihen verschiedener Kulturschaffenden gab es dann Beileidsbekundungen.
Ist dieser Tod etwas, der genauso sozusagen wie ein Riss dann durch so eine iranische Gesellschaft geht wie andere Ereignisse?
Die von mir genannten, sagen wir mal, eher den traditionellen Themen der Regierung zugeneigten Kulturschaffenden, natürlich, die haben eine andere Position als Filmemacher, die sich selbst als unabhängig bezeichnen und die dann halt auch gerne mal den Finger in Wunden legen, die halt nicht so allgemein thematisiert sind, was ja eigentlich auch eine Rolle der Kultur ist. Und gerade diese Filmschaffenden haben sich in der letzten Zeit besonders stark zu Wort gemeldet. Also 200 Filmschaffende haben unlängst ein Protestschreiben verfasst, wo sie sagten, sie können unter den gegenwärtigen Umständen nicht arbeiten. Also die gegenwärtigen Umstände, die resultieren aber auch aus der internationalen Lage und sind natürlich auch eine Reaktion auf die Trumpsche Politik, die dazu führt, dass der Iran im Moment überall Feinde wittert und das nicht nur zu Unrecht und nicht nur aus einer Paranoia heraus, weil wir wissen alle, historisch gesehen ist dem Iran von den USA mehr als einmal arg zugesetzt worden in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen. Das resultiert jetzt in einer allgemeinen Verdächtigung, insbesondere die Kulturschaffenden werden jetzt eher ins politische Feld gerückt und da haben sie gesagt, das geht so nicht weiter, also wir werden permanent irgendwie verdächtig, zensiert und so können wir nicht arbeiten. Jetzt gab es aktuell Anfang des Monats Dezember gab es auch nochmal ein Protestschreiben. Da haben sich 37 Kulturschaffende und nicht irgendwelche Kulturschaffende, sondern man kann sagen, das Herz der iranischen Kultur, das geht von Theater über Musik bis zu Filmschaffenden hinweg, haben gesagt, der Umgang mit den Aufständischen und die allgemeine Verdächtigung, das können wir so nicht weitertragen und haben dann irgendwie, ich glaube, über 25.000 Unterschriften gesammelt.
Das heißt, es wird ja seit Wochen protestiert im Iran. Jetzt dieser Militärschlag aus dem Westen von den USA macht die Arbeit auf jeden Fall schwieriger, erhöht den Druck auf diejenigen, die sich vielleicht in irgendeiner Opposition zum iranischen Regime befinden, ja?
Die würden sich selber vielleicht nicht als oppositionell offen bezeichnen, sondern als kritisch. Die sagen, unsere Aufgabe ist es halt, Probleme in einer Gesellschaft aufzugreifen und anzuprangern und zu thematisieren. Und da kämpfen iranische Kulturschaffende natürlich sehr lange schon mit extremen Einschränkungen, aus unserer Sicht betrachtet, mit Zensur. Das kennen wir hier nicht. Und das war in den 80ern aber, sagen wir mal, ungleich härter, als es jetzt eigentlich ist. Also die iranische Kulturszene hat ein Auf und Ab von Engstellung der Räume, von schwärzesten Zeiten und dann wieder auch Reformzeiten erlebt. Also nach den 80ern kam dann eine wirtschaftliche Öffnung, dann kamen die Reformjahre unter dem Kulturminister, unter dem Kulturpräsidenten Khatami, dann kam wieder der Reaktionär Ahmadinejad und jetzt hat eigentlich das Nuklearabkommen eine große Hoffnung gehegt und die ist natürlich jetzt voll gegen die Wand gefahren, kann man sagen.
Sie sind kein Politiker, kein Diplomat, aber Sie haben wahrscheinlich auch Ihre eigenen Gedanken zu dem, was da heute passiert ist, oder?
In der Tat, wie Sie sagen, ich kriege das mit, es ist eine mediale Figur und die wird sehr mächtig inszeniert und dass er von jetzt auf gleich einfach eliminiert wird, das finde ich jenseits aller Zuordnung, finde ich das keinen Stil. Das kann nur nach hinten losgehen, das kann nur in Richtung Konfrontation wirken und das ist etwas, was ich ziemlich erschrocken auch zur Kenntnis genommen habe.
Mhm. Ja. Sie haben ja gerade erwähnt, es gab härtere Zeiten, haben Sie gesagt, auch für die Kulturschaffenden, auch für die Filmemacher, Stichwort Zensur. Wie sieht denn die Erschwernis der Arbeit konkret aus? Wie hat man sich das vorzustellen?
Naja, also für Iraner ist das Alltag und hier werden dann immer, sagen wir mal, besondere Exempel herausgepickt, die sich besonders gut in der eher liberaleren Landschaft, in der wir leben, anprangern lassen. Also da greift man einen Filmemacher wie Jafar Panahi hier heraus, der mit Berufsverbot und Gefängnis belegt wurde, vergisst aber, dass das Dutzende, wenn nicht hunderte andere Filmschaffende es verstehen, sich an die sehr schwierigen Bedingungen anzupassen und ihre kritische Message auch an den Mann zu bringen. Wir haben im Iran trotz für uns ungewohnter und drastischer Einschränkungen, haben wir eine, ja, man kann sagen, blühende, das müsste man nochmal genau abklopfen, was das genau bedeutet, aber wir haben eine sehr lebendige, eine sehr pluralistische Kulturszene. Wir haben Trends, wir haben eine Zivilgesellschaft in Bewegung und wir entdecken alle 4-5 Jahre Neues, wo man sagt, das wäre damals nicht möglich gewesen. Also der Iran steht eigentlich jetzt ganz woanders als vor 10, wenn nicht gar vor 40 Jahren. Das jenseits aller politischen Ereignisse und auch Schatten.
Das sagt der Journalist und Kurator Armin Farzaneva. Über die Tötung des iranischen Militärgenerals Soleimani sprachen wir und deren Folgen auch für die Kulturschaffenden. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und dieses frisch angebrochene Jahr 2020 ist auch das Jahr der Neustarts zweier deutsch-französischer Kulturinstitute. Eines wird in Palermo eröffnet, das andere in Rio de Janeiro. Und was das für die Arbeit und die Ausrichtung bedeutet, das kann Robin Malik erklären, der das Goethe-Institut in Rio de Janeiro leitet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Malik, heißt das künftig eigentlich noch Goethe-Institut, was Sie da leiten?
Dann künftig wird es einen neuen Namen geben, weil ja das Goethe-Institut und das französische Kulturinstitut sich zusammentun werden. Der steht noch nicht fest.
Und was steht denn ansonsten fest? Also man kann sich ja vorstellen, Goethe-Institut, was Deutschlandbild im Ausland vermittelt hat, deutsche Sprache im Ausland vermittelt hat, jetzt plötzlich so eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Geht es dann auch darum, dass man so ein bisschen weniger Deutschland thematisiert und mehr Europa?
Na, zum einen, Frau Schwarz, ist es jetzt nicht so wahnsinnig plötzlich. Es gibt schon seit sehr, sehr vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut und dem Institut Français an vielen Orten der Welt. Es gibt sogar einen eigenen Kulturfonds, der Projekte fördert. Und im Sinne eines Kulturaustausches in beiden Richtungen, durch Künstlerresidenzen, durch diskursive Programme und vielen anderen Formaten, machen wir das auch in Rio schon seit einigen Jahren.
Aber ist doch eine Ansage. Sonst wüssten wir es ja nicht.
Ja, und wir haben einfach sehr viele positive Erfahrungen gemacht, wenn wir entweder bi-, tri- oder multilateral arbeiten. Und dass wir natürlich ähnliche Fragestellungen haben, liegt ja auf der Hand. Und so gesehen ist das, glaube ich, eine gute Symbiose.
Aber was werden Sie künftig an diesem jetzt noch Goethe-Institut anders machen als Leiter, als an dem künftigen deutsch-französischen Institut?
Es gibt zwei Aspekte. Natürlich kann man nicht alles zusammenlegen. Das wird jeder und jede gut nachvollziehen können bei den Sprachkursen. Die werden genauso rein deutsch bleiben, wie sie sind, seitens des Goethe-Institutes. Und ansonsten werden wir zwar überwiegend gemeinsame Programme machen, aber es ist ja nicht verboten, auch ein Projekt, das sich tatsächlich zwischen Brasilien und Deutschland bewegt, zu machen und auch zwischen Frankreich und Brasilien. Allerdings haben wir durchaus Vorteile gesehen bei Projekten, die wir schon im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Zum Beispiel einen Austausch im Bereich elektronische Musik, wo wir Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Brasilien und Deutschland eingeladen haben, die gemeinsam eine Produktion entwickelt haben.
Ist es eine Sparmaßnahme?
Nein, im Gegenteil. Wenn ich Ihnen sage, dass es schon jetzt eine ganz großartige und weltweit einmalige Bibliothek, eigentlich vielleicht eher Mediathek im Französischen Kulturinstitut gibt, die noch mal größer und prächtiger wird und sich auch mit sehr zeitgenössischen Formaten wie virtueller Realität beschäftigt, dann kann man daraus, glaube ich, sehen, dass wir wachsen werden.
Stichwort Brasilien. Unter Bolsonaro, ein Land, in dem vieles nicht mehr so frei ist, wie es mal war. Freie Meinungsäußerung könnte brisant sein. Wie stellen Sie sich darauf ein?
Wir hatten jetzt schon mindestens 2, fast 3 Jahre Zeit, uns auf eine neue Situation einzustellen, weil nicht die Präsidentschaftswahlen den eigentlichen Einschnitt bedeuteten, sondern schon die politische Lage zuvor. Es gab ja verschiedene politische Bewegungen, sei es nun auf der Straße, sei es durch ein Amtsenthebungsverfahren vor 4 Jahren. Und das hat die gesellschaftliche Lage als auch die Lage für die Kultur sehr stark beeinflusst. Dass Themen wie Meinungsfreiheit und auch natürlich die Thematisierung gemeinsamer europäischer Werte eine wichtige Rolle spielen und dass wir da sehr eng mit Künstlerinnen, Künstlern, Kollektiven, Wissenschaftlern zusammenarbeiten, das versteht sich eigentlich ja fast von selbst.
Was sind denn relevante Themen für 2020?
Also das Thema der Meinungsfreiheit wird sicher relevant bleiben. Es wird auch relevant bleiben, Möglichkeiten für einen Austausch und für Begegnungen, und zwar nicht nur virtuelle, sondern auch persönliche, weiterhin zu ermöglichen und Menschen zusammenzubringen. Wenn wir jetzt von Rio sprechen, gibt es noch eine ganz besondere Dringlichkeit, nämlich die Lage der Kulturinstitutionen und vor allen Dingen der öffentlichen Museen. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass vor einem guten Jahr das Nationalmuseum in Rio abgebrannt ist. Und daraus hat sich eine Initiative ergeben in Deutschland, aber auch in Europa, gemeinsam mit Museumsvertreterinnen und Vertretern zu überlegen, wie Museen der Zukunft aufgestellt sein können. Und wenn Sie noch darüber hinausblicken, momentan bebt es ja in fast ganz Südamerika, also auch in Chile, in Kolumbien, in Venezuela, in Ecuador und auch in Brasilien. Das heißt, die Frage, wie man mit Kultur und Bildung und insbesondere mit Museen umgeht und sie für die Zukunft rüstet, ist eine Frage, mit der wir uns sicher sehr intensiv beschäftigen werden, auch im Rahmen einer internationalen Museumskonferenz, die wir für den Oktober planen.
Haben die Brasilianer eine Vorstellung von einem deutsch-französischen Kulturinstitut? Ist es überhaupt wichtig für die, ob da jetzt Deutschland und Frankreich oben drüber steht oder ob es nur Deutschland ist?
Ich würde mal sagen, per se ist es erstmal überhaupt nicht wichtig. Es gibt viel Wichtigeres im Leben und auch in einer Krise, wie sie in Brasilien seit 5 Jahren dauert, auch eine wirtschaftliche Krise, als dass jetzt 2 Institute sich zusammentun. Die Relevanz, denke ich, ergibt sich darin, was wir tun und was wir dem Publikum und den Kulturschaffenden und anderen Multiplikatoren einfach anbieten können. Und dafür müssen wir uns einfach gute Konzepte einfallen lassen.
Wie hat sich denn das kulturelle Klima in den letzten Jahren verändert?
Insgesamt ist es für Kulturschaffende in Brasilien schwieriger geworden. Das hat unter anderem finanzielle Gründe, weil die öffentlichen Mittel sehr stark zurückgegangen sind. Ansonsten hängt es sehr von dem Kontext ab, in dem Kulturschaffende arbeiten. Einige würden sicher sagen, dass sie große Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit fortzusetzen. Und andere sind einfach sehr kreativ und überlegen sich neue Formate, auch natürlich für die Finanzierung. In den letzten 2 Jahren gab es eine ganze Reihe von Crowdfunding-Initiativen, die außerordentlich erfolgreich waren und die durchaus auch Mut machen. Kultur an sich und die Bedeutung innerhalb der Politik hat sehr stark abgenommen. So wurde zum Beispiel auch das Kulturministerium abgeschafft. Aber das ist natürlich eigentlich für alle, die mit zeitgenössischer Kultur arbeiten, die Herausforderung, auf diese neue Situation einzugehen. Letztendlich gehen alle persönlich sehr unterschiedlich damit um, auch weil die politische Polarisierung in Brasilien sehr groß ist. Und nach vielen öffentlichen Kundgebungen schon seit 2013 sind einfach viele auch etwas erschöpft.
Robin Malik, Leiter des Goethe-Instituts in Rio de Janeiro, das in diesem Jahr zum Deutsch-Französischen Kulturinstitut wird. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Helmut Jahn gehört zu den Architekten des 20. Jahrhunderts, deren Bauten in die Geschichte eingegangen sind, und zwar in Deutschland und weltweit. 1940 in Franken geboren, verschlug es ihn mit Mitte 20 in die USA. Er gehört zu jener Architektengeneration, die mit der Strenge des Modernismus groß wurden und ihr dann eine gehörige Absage erteilten. Stichwort Postmoderne. Morgen wird der Mann, der unter anderem das Sony Center in Berlin, den Messeturm in Frankfurt, aber auch zahlreiche Flughäfen weltweit entwarf, 80 Jahre alt. Und am Telefon ist Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum, eben dort in Frankfurt am Main. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Dieser Messeturm von Helmut Jahn, an dem fahren Sie wahrscheinlich ziemlich oft vorbei in Frankfurt. Wenn man darüber liest, heißt es dann so im Stil des Art Deco erbaut oder Bleistift. Ist das beides total richtig oder total falsch?
Ja, es ist eigentlich ein bisschen daneben. Man kann sich dem Gebäude eigentlich am besten nähern, wenn man sich vorstellt, was hatten eigentlich Hochhäuser in Frankfurt am Main für ein Image, bevor Helmut Jahn kam und den Messeturm gebaut hat, nämlich ein Mises. Und Helmut Jahns Messeturm hat es irgendwie geschafft, die Leute zu begeistern. Für die damalige Zeit war das schon sehr, sehr elegant.
Und das war so 1990, glaube ich. Dieser Messeturm, der hat ja auch so ein freundliches Antlitz, ne? Und der ist eben nicht aus Glas.
Ja, also da war Helmut Jahn, wir haben ihn zuletzt bei uns im Architekturmuseum zum Vortrag gehabt, da hat er das nochmal ganz genau erklärt, was eigentlich auch das Revolutionäre daran war. Er hat im Grunde es geschafft, einen Turm zu bauen, der aus sehr viel Natursteinen besteht. Und das Geniale bei diesem Turm ist, dass es ihm gelungen ist, die Natursteinplatten, also dünne, polierte Steinplatten, heute würde man das irgendwie kopfschütteln, das 80er Jahre und Granit und so weiter, furchtbar abtun, aber technologisch war das damals ziemlich elegant, weil er hat es nämlich geschafft, diese Steinplatten in dieselben Fensterrahmen einzuspannen wie die Glasscheiben für die durchsichtigen Teile der Fassade und kam dadurch zu einem ziemlich effektiven und ziemlich ausgeklügelten Bausystem.
Ja, also ein Hochhaus, das auch schon lange nichts mehr zu tun hatte mit den Hochhäusern eines Mies van der Rohe, den nenne ich jetzt mal, weil Helmut Jahn, und dann gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück, in den 60er Jahren ja dort lebte, wo Mies baute, nämlich in Chicago. Und dann dieser bewusste Bruch mit der Moderne. Wie sah der denn bei Helmut Jahn aus?
Naja, also zunächst war es ja gar kein Bruch, sondern das Büro, in das er einstieg, das hieß ja dann C.F. Murphy zunächst und dann später Murphy und Jahn. Und dieser Murphy war einfach so ein self-made Businessman und der hatte ein Büro und hat so klassische Mies van der Rohe-hafte Bürokisten gebaut. Und in dieses Büro ist der junge Helmut Jahn eingetreten und das Frühwerk von Helmut Jahn ist absolut im Stile von Mies van der Rohe. Und hat dann irgendwann aber gemerkt, Ende der 70er Jahre, in den 80ern dann auf jeden Fall, dass der Wind sich dreht und dass etwas Neues in die Architektur kommen muss und dass diese wenig kommunikativen Kisten, die so überall in der Stadt herumstehen, also Hochhäuser, Bürohochhäuser, dass die so wenig mit dem Stadtraum tun. Und Helmut Jahn hat zunächst mal angefangen, Ecken abzuschleifen von Hochhäusern und hat die so ein bisschen windschnittiger gemacht und blieb immer noch in dieser ganzen Stahl-Glas-Welt und hat aber dann den Versuch unternommen, die damalige Architektur stärker auf den Stadtraum zu beziehen. Und dann Mitte der 80er kam sein großes Werk, sein großer Durchbruch mit dem State of Illinois Center.
Das ist ein öffentliches Verwaltungsgebäude, das außen so eine Glasfassade hat, sehr slick. Und wenn man dann innen reinkommt, hat man so eine Halle, eine riesige, mit so offenliegenden Strukturen. Also so eine Maschinenästhetik, könnte man vielleicht sagen.
Ne? Ja, genau. Da bei diesem State of Illinois Center, da ist er wirklich ganz und gar Hightech-Architekt. Also das ist wirklich eine große Maschine, ein großer öffentlicher Raum. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, dass seine Heimatstadt Chicago, er hat nicht umsonst diesen Beinamen The Windy City. Also es pfeift der eiskalte Wind die Hälfte des Jahres aus Kanada herüber. Und in dieser Situation ist so ein großer öffentlicher Raum, der im Grunde ja jedem offen steht. Also man kann sich da irgendwie so ganz locker irgendwie auch ein paar Stunden drin aufhalten. Das ist schon ein großes Angebot. Und das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Nun, dieses State of Illinois Center ist ein purer, großer öffentlicher Raum, wo der Staat Illinois mit seinen öffentlichen Institutionen sich quasi einerseits selber repräsentiert, aber andererseits auch wirklich ein Angebot macht an die Öffentlichkeit.
Ja, und wenn man sich dann die Bilder von diesem Illinois Center in Chicago anguckt und das Sony Center in Berlin kennt, sieht man auf jeden Fall auch eine Verwandtschaft. Was hat Helmut Jahn da für Berlin geschaffen?
Eigentlich hat Helmut Jahn es geschafft, etwas zu machen, was damals in der Berliner Architekturdebatte schon auch als ziemlich verpönt galt, weil er hat nämlich quasi eine amerikanische Stahl- und Glasarchitektur in Berlin bauen können, das damals unter dem damaligen Senatsbaudirektor Hans Stimmern so ganz in diese traditionalistisch-europäische Stadt, in diesen Kurs eingeschwenkt ist. Und es gab ja auch dann Gestaltungsvorgaben und es sollte alles mit ganz viel Natursteinen und alles ganz gediegen und wertig und traditionell errichtet werden. Und Helmut Jahn hat dann auch schon den Berlinern nochmal gezeigt, dass Stein und Putzleiste und klassische Sockel und all diese Dinge auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge sind und es eigentlich auf diese Stilfragen auch gar nicht so sehr ankommt, sondern letztlich kommt es darauf an, welche Angebote machen eigentlich Gebäude für die Stadt. Und ich finde, da schneidet das Sony Center dann am Ende gar nicht so schlecht ab oder es ist, sagen wir mal, nicht weniger autistisch als das Pendant auf der anderen Seite der Straße.
Ja, und bei allen Gebäuden, über die wir jetzt gesprochen haben, schwingt ja auch immer so ein sehr freier Umgang mit der Form und mit dem Material mit. Er scheint ja auch einfach ein lässiger Typ zu sein.
Also er ist definitiv ein lässiger Typ und das hat er auch sehr früh schon zu seinem Markenzeichen gemacht. Also er lief immer im Grunde rum, als wäre er gerade in einem Modemagazin entstiegen. Es gibt eine Autobiografie von ihm, da liegt er, also man muss es beschreiben, weil es ist grandios, da liegt er quasi steif wie ein Brett auf dem Dach eines Porsche 911, also seines Porsche 911.
In
also
grün.
Er packt sich dem eigenen Auto aufs Dach und da steckt so eine große Lust auch an der Selbstinszenierung drin und es ist einfach schön zu sehen, wie er sich auch als Künstlerarchitekt, der aber in Klammern gesprochen ein gnadenloser Kommerzarchitekt ist natürlich, aber dann dennoch eben auch als Künstler zu inszenieren weiß.
Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt über den Architekten Helmut Jahn, der morgen seinen 80. Geburtstag feiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Gabi Wuttke.
Den Veganismus hat ein britisches Gericht als geschützte Weltanschauung eingestuft, die unter das Diskriminierungsverbot fällt. Es argumentierte, der Kläger verweigere den Verzehr tierischer Nahrungsprodukte aus moralischen Gründen. Dies werde als philosophischer Glauben eingestuft. Entscheidend für das Urteil war, dass der 55 Jahre alte Mann sich nicht nur vegan ernährt, sondern auch bei seiner Bekleidung auf tierische Materialien verzichte. Hans-Gerd Schulte gehörte zur zweiten Generation der Mittler zwischen Deutschland und Frankreich. Geboren 1932 im Hunsrück, ging der Germanist 1963 nach Paris. An der Sorbonne Nouvelle gründete er den deutsch-französischen Studiengang für Literatur und Landeskunde. Nun ist Hans-Gerd Schulte im Alter von 88 Jahren gestorben.
Ich bin ein überzeugter, militanter Europäer gewesen von Anfang an und habe meine gesamte Arbeit hier in Frankreich und dann nachher als Präsident des DAD in Deutschland immer so verstanden, dass das deutsch-französische Modell ein Modell für Europa sein sollte.
Der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, ihn leitete Hans-Gerd Schulte von 1972 bis 1987. Die Landesregierung von Baden-Württemberg lehnt es ab, die Bürgerinnen und Bürger zur umstrittenen Sanierung der Stuttgarter Oper zu befragen. Die grüne Wissenschaftsministerin Bauer argumentiert, es sei unklar, ob die Einwohner Stuttgarts, die der Region oder aber alle Baden-Württemberger befragt werden sollten. Außerdem, so Bauer, seien Bürgerentscheide und Bürgerbeteiligung nie ein Ersatz dafür, dass die gewählten Vertreter ihre Verantwortung wahrnehmen. Die Kosten für eine Sanierung und eine Übergangsspielstätte werden derzeit auf mehr als 1 Milliarde Euro geschätzt. Auch die Akademie der schönen Künste in Kinshasa trauert um Roger Bottombé. Der kongolesische Maler, der dort als Sektionsleiter arbeitete, ist mit nur 60 Jahren gestorben. Mit der Gründung seines Ateliers 1992 habe er einer ganzen Generation junger Künstler und Kriegsopfer Kraft und Inspiration für ihre Arbeit gegeben, heißt es. Bottombé nannte seinen Stil Transsymbolismus. Er schaffe Neues auf der Basis von Symbolen in der afrikanischen Kultur. Dazu gehörte die Sonne genauso wie die Maske. Am Montag will der kongolesische Verband der bildenden Künstler seiner gedenken.
Das waren die Kulturnachrichten mit Gabi Wuttke hier bei Fazit. Im November gab es ja diesen spektakulären Kunstraub im Grünen Gewölbe in Dresden. Vor den Händen gerissener Diebe, das war so die Erkenntnis, ist nicht einmal Panzerglas sicher. Wir fragen in der ersten Januarwoche, was jenseits von solchen Einbrüchen unsere Kulturgüter im Museum denn noch so gefährdet und kommen heute zu der Gewissheit, dass Panzerglas auch manchmal hilft. Denn Museumsbestände sind ja auch durch Brände, durch falschen Transport oder Insekten gefährdet. Wie man die Museumssammlungen am besten schützen kann, das erforscht seit 1888 das Radgen-Forschungslabor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Pia Uffelmann war für uns dort.
Reagenzgläser, Mikroskope und Analysegeräte stehen nebeneinander im chemisch-analytischen Labor des Radgen-Forschungslabors. Im Hintergrund summt eines der Analysegeräte. Nah am Fenster steht die Schädlingsreferenzsammlung. In vielen kleinen Plastikkästen und Schraubgläsern leben 35 Schädlingsarten. Exkremente oder Insektenlarven aus Museen können so schnell abgeglichen werden. Neigt man sich näher in Richtung der Schädlinge, riecht es etwas streng. Auch diese Tierchen verdauen, so Museumsbiologe Bill Landsberger.
Dieses Glas hier zum Beispiel beherbergt im Moment geschätzt einige hundert Papierfischchen. Verschiedene Altersstadien, große, kleine, Eier sehe ich. Das ist hier schon eine sehr stark etablierte Kolonie.
Die Papierfischchen, die Kleidermotte, der Brotkäfer, der Holzwurm oder der Tabakkäfer. Sie alle können Kulturgüter nachhaltig schädigen. Bill Landsberger spricht dabei von schleichendem Diebstahl. Und der entstehe nicht über Nacht, sondern eher über Jahre. Deswegen gehe es darum, die Museen für die Schädlinge zu sensibilisieren.
Im integrierten Schädlingsmanagement setzen wir den Hauptfokus auf die Prävention. Das heißt, das permanente Überwachen der Sammlungsbestände über ein Monitoring, was dann regelmäßig ausgewertet, stets und ständig einen Ist-Zustand spiegelt. Und wir wissen dann, wenn sich etwas anbahnt, viel, viel früher.
Erst seit 10, 15 Jahren sei das Schädlingsmanagement in der deutschen Museumslandschaft angekommen. Die Schädlinge sind nur ein Forschungsbereich des 1888 gegründeten ältesten Museumslabors der Welt. Im Büro von Stefan Simon, dem Leiter des Radgen-Forschungslabors, wird Kaffee gereicht.
Ja, Milch, Zucker.
Zuständig ist das Labor für 15 Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie deren Archive und Bibliotheken.
Wir beraten Museen zum Thema Licht und Beleuchtung, zum Thema Feuerschutz, zum Thema Insekten, zum Thema Klimaanlagen.
Neben einem großen Teil an Naturwissenschaftlern arbeiten im Radgen-Forschungslabor auch Ingenieure, Denkmalpfleger, Geistes- und Wirtschaftswissenschaftler. Denn wenn es um den Schutz von Kulturgütern geht, muss interdisziplinär gedacht werden. Es gehe darum,
dass wir uns nicht auf einen Faktor beschränken, sondern dass wir immer noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wie spielt denn das zusammen? Und da ist das Risikomanagement wirklich der entscheidende Schritt.
Dabei schaue man sich dann an, wie viel Wert verliert das Objekt durch einen potenziellen Schaden, wie viel vom Objekt ist dann tatsächlich betroffen und wie oft kommt so ein Schaden vor.
Es ist ein Unterschied, ob Sie ein Buch auf und zu machen im Gebrauch in der Sammlung oder ob Sie ein Erdbeben haben. Das Erdbeben wird seltener auftreten, aber es wird höhere Auswirkungen haben.
Weiß man dann, wo das größte Risiko besteht, kann sich ein Museum auch am besten davor schützen. Beziehungsweise knappe finanzielle Mittel gezielt einsetzen. Im chemisch-analytischen Labor steht Amelie Nusser neben dem summenden Analysegerät.
So sieht zum Beispiel diese Probe aus.
Ganz kleines Fläschchen.
Genau, also die muss man halt in.
Diese Probe könnte giftig sein. Das herauszufinden ist Amelie Nussers Aufgabe. Sie ist als Chemikerin die Biozidbeauftragte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Bis in die 1990er Jahre wurden viele Museumssammlungen mit Stoffen konserviert, die man heute als toxisch, krebserregend oder schädlich für Schwangere einstuft. Ein geeignetes Verfahren, wie diese Gifte aus den Sammlungen entfernt werden können, muss noch gefunden werden.
Die Mitarbeiter der Museen mussten sich dann vor dieser Gefährdung beim Umgang mit diesen biozidbelasteten Objekten dann schützen, indem sie Nitrilhandschuhe tragen, Atemschutzmasken und einen Kittel tragen.
10 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Röntgen-Forschungslabor, sowie eine Kollegin mit Gastprofessur. Wenn es nach Stefan Simon geht, viel zu wenige.
Ja, wenn Sie die deutsche Situation vergleichen mit unseren Nachbarländern, dann sind wir auch da bereits weit, weit zurückgefallen.
Zu wenig Personal, zu wenig Nachwuchs und keinen einzigen konservierungswissenschaftlichen Lehrstuhl in Deutschland treiben Stefan Simon um. Denn Museumssammlungen müssen nicht nur vor Kriminellen geschützt werden, sondern auch vor der Natur.
Pia Uffelmann über das älteste Museumslabor weltweit, das Röntgen-Forschungslabor. Menschen mit VR-Brille auf dem Kopf. An diesen Blick hat man sich inzwischen gewöhnt, auch wenn die virtuelle Realität vor allem im Bereich Computerspiele verbreitet ist. In Museen sind diese Brillen noch nicht so allgegenwärtig, aber es gibt sie natürlich, die VR-Kunst. Und im Studio ist jetzt die Kuratorin Tina Sauerländer, die eine Online-Plattform zur Recherche genau solcher Kunstprojekte gegründet hat. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ja, bevor wir über diese Plattform sprechen, Radiance heißt sie, vielleicht mal ganz grundsätzlich ein paar Worte zur VR-Kunst. Was hat man sich eigentlich darunter vorzustellen?
Naja, VR-Kunst sind Kunstwerke, die eben über diese besagten Brillen funktionieren. Das heißt, der Zuschauer oder auch User, Benutzer genannt, steigt in eine virtuelle Welt ein, die von Künstler oder Künstlerinnen geschaffen wurde.
Und das heißt, er braucht diese Brille und er braucht einen Ort auch, an dem er das ausprobieren kann. Also das Museum.
Richtig, ihr braucht einen Ort. Das kann ein Museum sein, eine Galerie, auch ein Festival. Aber natürlich, wenn man eine VR-Brille zu Hause hat, kann man auch VR-Kunst zu Hause anschauen.
Das heißt, diese Plattform, die Sie jetzt da aufgebaut haben, die lässt sich dann am Rechner eigentlich gar nicht so richtig in echt angucken.
Ja, das ist korrekt. Also was wir auf unserer Plattform haben, die heißt Radiance oder Radiance VR, ist natürlich auch okay. Es ist eine Rechercheplattform für künstlerische Virtual Reality Experiences. Also wir wachsen natürlich stetig. Zurzeit haben wir 120 verschiedene Experiences von über 80 Künstlern aus über 30 Ländern dort dokumentiert. Und die Plattform richtet sich natürlich an alle Interessierte, aber vor allen Dingen zu dieser Zeit noch an eben Kuratoren, Museumsmitarbeiter, Festivaldirektor für Medienfestivals, die nach spannenden VR-Experiences aus dem künstlerischen Bereich eben suchen für ihre eigenen Ausstellungen und sie dann dort zeigen können.
Okay, Sie reden von Experiences, ja?
Ja.
Womit beschäftigen sich denn Künstler, die solche Kunst produzieren? Also geht es da momentan noch um diese Experience an sich, also um diese neue Möglichkeit, oder sind das auch politische oder gesellschaftlich relevante Themen? Also was, vielleicht nennen Sie einfach mal ein, zwei Beispiele.
Ja, sehr gern. Also Künstler, Künstlerinnen gehen natürlich an das Medium heran, wie sie auch an andere Medien herangehen. Und dementsprechend sind die Themen auch genauso breit gestreut. Es gibt auch Selbstporträts, es gibt natürlich landschaftsartige Experiences, Feminismus, Umwelt sind gerade sehr große Themen, auch in VR-Kunst. Aber natürlich eignet sich VR, um gerade Themen, die mit Körperlichkeit oder Entkörperlichung zu tun haben, besonders zu thematisieren. Und das ist definitiv ein Schwerpunkt auch in der Virtual Reality Kunst. Was bedeutet es eigentlich, einen Körper zu haben oder keinen Körper zu haben? Was bedeutet das, wenn Schwerkraft eben nicht gilt wie in Virtual Reality, wo man ja quasi alles ausprobieren kann, alles programmieren kann? Das sind so die Themen, die dann spannend sind für VR-Künstler.
Es sind ja anscheinend auch etablierte Künstler unter diesen VR-Künstlern, die das betreiben, die sich dafür interessieren. Also Olafur Eliasson, Marina Abramovic. Beides ja auch Namen, die mit ihren Kunstproduktionen immer so im Performativen oder Installativen unterwegs sind und mit dem Kunstbetrachter in Austausch treten.
Ja, das stimmt. Auch in den letzten paar Jahren haben verstärkt eben auch prominentere Künstler damit angefangen, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Aber natürlich ist die Tradition eine viel längere und auch gerade in den letzten Jahren gab es zahlreiche andere Künstler und Künstlerinnen, die schon davor mit den neuen Medien gearbeitet haben.
Jenny Holzer, der Name tauchte auf.
Jenny Holzer ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil 1993 hat das Guggenheim Museum eine erste VR-Kunstausstellung gemacht, die hieß Virtual Reality and Emerging Medium.
Und 1993, das ist Wahnsinn.
Genau, 93 oder Ende der 80er war die erste große Virtual Reality-Welle und auch das erste Mal, dass sich Künstler und Künstlerinnen wirklich mit dem Medium beschäftigt haben, wobei die Entwicklung schon Ende der 50er begonnen hat. Und das Interessante an dieser Ausstellung, an dem kann man nämlich diverse Sachen, die auch heute noch wichtig sind, ablesen. Einmal ist, dass damals in dieser Ausstellung in einem Kunstraum nicht nur Kunst gezeigt wurde. Es gab eben diese beiden Experiences von Jenny Holzer, Two Worlds, aber dann die anderen Experiences waren ein Musikstück von Thomas Dolby und dann eine Bildungsexperience, ein Virtual Museum, in dem man den Horus-Tempel in Ägypten besuchen konnte. Und das Vierte, was dann im Guggenheim gezeigt wurde, waren eine Visualisierung der Börsenkurse. Und ja, natürlich ist es sehr spannend, eben, dass man dieses Medium Virtual Reality für viele verschiedene Dinge benutzen kann. Aber es ist dann halt, im Kunstbereich gibt es so viele tolle Experiences, auch damals schon in Anfang der 90er, auch in Deutschland. Monika Fleischmann, Wolfgang Strauß, Nicole Stenger, gibt es einige. Und das ist eben ein Thema, was man schon 93 sieht, dass diese Durchmischung eben sehr stark stattfindet.
So, momentan sehen wir es im Museum trotzdem noch nicht so oft, solche Experiences. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass es ja trotzdem immer noch sehr aufwendig ist. Also man braucht dann diese Brillen und man muss dann den Besucher in so einen Raum schicken und man braucht dann eben auch das Personal, das aufpasst, dass man nicht stürzt oder was auch immer. Das sind ja ganz praktische Probleme, ne?
Richtig, genau, das sind Hauptgründe dafür, dass es mit hohen Kosten verbunden ist. Eigentlich muss man für jede VR-Experience, eine Ausstellung, einen Betreuer haben, Betreuerin, der die Besucher für die Brille aufsetzt. Ja, weil die meisten Leute kennen es halt noch nicht. Für die meisten Leute ist es halt ein neues Medium und da muss man natürlich herangeführt werden. Das ist ganz wichtig. Und andere Gründe sind auch, dass sich oft Kuratoren, Kuratorinnen nicht vorstellen können, wie Virtual Reality, wie man das im Raum inszeniert, weil man immer nur an diese eine Brille denkt. Und es ist natürlich auch schwierig, den realen Raum auch dementsprechend zu bespielen oder weiterzudenken, damit Virtual Reality auch im Museum für mehrere Besucher funktioniert.
Und werden wir in Zukunft noch viele solcher Installationen in Museen sehen? Oder was meinen Sie, wie lange dauert das noch, bis Sie da Ihr Ziel erreicht haben?
Ja, wie lange dauert das noch, dass wir es mehr in Museen sehen? Es ist grundsätzlich ein Problem, weil digitale Kunst und damit auch frühe Computerkunst aus den 60ern oder Virtual Reality heute als getrennt von klassischer, traditioneller Kunstgeschichte behandelt wird. Das heißt, im Kunstgeschichtsstudium lernt man nicht unbedingt viel über digitale Kunst. Wenn man sich die Literatur ansieht, dann sieht man auch, es gibt Bücher über digitale Kunst und dann Bücher über zeitgenössische Kunst, wo nur andere Medien behandelt werden. Und es gibt da diese Spaltung auch, das ist auch ein Grund, warum es schwieriger ist, digital oder Virtual Reality Kunst in Museen auszustellen. Ja, und ich hoffe, dass sich das halt wirklich ändert, dass im Kunstgeschichtsstudium, in Bildwissenschaft wirklich mehr auch digitale Medien besprochen werden, frühe Computerkunst besprochen wird, dass an Kunstakademien auch in Deutschland mehr Virtual Reality auch gelehrt wird, Labore gebaut werden, an denen Studenten und Studentinnen damit arbeiten können. Das fehlt nämlich in diesem Land, das gibt es in anderen Ländern schon längst.
Mehr Sichtbarkeit für VR-Kunst. Die Kuratorin Tina Sauerländer hat ein Online-Archiv eingerichtet unter www.radiancevr.co. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und zum Schluss der Fazitausgabe die Kulturpresseschau. Ulrike Timm hat in die Feuilletons von morgen Samstag, den 4. Januar, geschaut.
Stunts übt man ja auch. Ita O'Brien sieht das ganz pragmatisch. Sie übt mit Schauspielern Sexszenen und berichtet darüber in der Süddeutschen Zeitung. Das ist Körperarbeit, wie Tanzszenen oder Stunts auch. Man braucht Absprachen, Choreografien und Schutzmaßnahmen. Wenn ein Schauspieler vor der Kamera einen anderen schlägt, muss das echt aussehen, obwohl in der Realität ein Rest des Stunts gewahrt werden muss, damit niemand verletzt wird. Nicht anders ist es, wenn es um Sexualität geht. Der Job des Intimacy Coordinators ist in der Filmbranche ziemlich neu. Inzwischen hat O'Brien in der Szene wohl rund 30 Kollegen und Kolleginnen, mutmaßt sie. Natürlich spielt die MeToo-Bewegung dabei eine Rolle. Plötzlich waren Sicherheit und korrektes Verhalten am Set ein großes Thema. Unsicherheit besteht auf allen Seiten, weshalb intime Szenen beim Dreh bislang alle möglichst schnell hinter sich bringen wollten. Selbstbewusst hält Ita O'Brien im Gespräch mit der Süddeutschen dagegen, es brauche ein Minimum an Proben, damit die Bewegungsabläufe verinnerlicht werden. Auch das ist etwas, das die Branche noch lernen sollte, dass mehr Probenzeit für Sexszenen nötig ist. Wer diesen Satz nun womöglich zweideutig hört, die Intimitätskoordinatorin für Nackt- und Sexszenen spricht darüber so clean und antiseptisch wie ein Chirurg über eine Blinddarm-OP. Und wahrscheinlich ist genau das ihre Stärke in diesem Job. Stunts gibt es in einem handfesten Fernsehkrimi womöglich doch noch zahlreicher als Sexszenen. Tagesspiegel und Frankfurter Allgemeine gratulieren sozusagen einer TV-Silberhochzeit. Ein starkes Team gibt es im ZDF seit 25 Jahren. Am Wochenende wird die Jubiläumsfolge ausgestrahlt, die Michael Harnfeld von der Frankfurter Allgemeinen gut gefällt. Es gibt keinen sicheren Ort, nirgends. Sicher ist, dass sich die Mitglieder des starken Teams aufeinander verlassen können. Die Zuschauer dürfen sicher sein, dass das auch nach 42.670 Sendeminuten in 484 Ausstrahlungen noch einige Zeit so bleibt, in aller Altersfrische. Der Tagesspiegel hat sich mit Hauptdarsteller Florian Martens alias Otto Garber über die Veränderungen unterhalten, die der Fernsehkrimi in all den Jahren genommen hat. Der nennt als Hauptschlagwort natürlich Political Correctness. Das nimmt manchmal bizarre Formen an. In der allerersten Folge hatte Garber sogar ein Mitglied der Russenmafia geschlagen, das nicht verraten wollte, wo sich das entführte und in Lebensgefahr schwebende Kind befand. Ebenfalls inzwischen undenkbar, Zigaretten beim Vietnamesen kaufen oder einen Staatsanwalt als Pfeife und Arschloch bezeichnen. Das geht heute überhaupt nicht mehr, sagt Martens und rät dazu, es mit der Political Correctness nicht zu übertreiben. Ganz leicht abwaschbar lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, darunter, pardon, falls Mangel an PC, ein Bild der hässlichsten Katze, die der Mensch sich herangezüchtet hat, die Nacktkatze ohne Haare. Gerhard Matzig macht sich Gedanken über allerhand Seltsamkeiten. Hunde, die nicht mehr haaren, Katzen, die keine Allergien auslösen sollen. Während Haustieren der letzte Rest Natürlichkeit weggezüchtet wird, flüchtet sich der Mensch zum Lagerfeuer-Workshop in die wilde Natur, meint der Autor in einem längeren Artikel für die Süddeutsche, dem wir unter anderem entnehmen, dass Heimtiere ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind. Der Umsatz entspricht dem des deutschen Buchhandels. Kurz noch ein Blick in die Taz und auf das imponierende Verkehrsgeflecht am Kamener Kreuz, in Großaufnahme aus der Vogelperspektive aufgenommen. Vielen bekannt durch die Staumeldungen im Deutschlandfunk, die es ab Februar nicht mehr geben wird. Die Taz findet das folgerichtig. Warum soll man in Zeiten von Fridays for Future und Klimawandel allen Menschen vorbeten, wo sich wie viele Autos gegenseitig den Weg versperren und dabei CO2 in die Luft blasen? In diesem Sinne, Ruhe in Frieden, Kamener Kreuz.
Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine gute Nacht.